BR Heimat. Habe die Ehre.
Hier ist unsere Gästesendung Habe die Ehre mit Bettina Arne. Ich sage ganz herzlich Grüß Gott. Und wir haben heute ein ganz wunderbares Thema für Sie. Mögen Sie Kaspressknödel, Schlutzkrapfen und Gerstelsuppe? Bekommen Sie leuchtende Augen bei Kaiserschmarrn und Schlutzkrapfen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir sprechen nämlich gleich über alpine Vitalküche. Und zwar heißt das neue Kochbuch von Karin Hofinger so. Sie ist heute bei uns zu Gast und hat in ihrem neuen Buch über 100 Rezepte aus der alpinen Küche. Und da kommen viele Klassiker vor, die uns eben gut bekannt sind. Aber sie kommen mitunter ein bisschen leichter daher und tun uns einfach gut. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Freut uns, dass Sie da sind, Frau Hofinger.
Danke herzlich für die Einladung zu Ihnen ins Studio.
Ein kleiner Genusstipp an heißen Tagen. Warum ist Essen, wenn es draußen so heiß hergeht, gar nicht das, was unser Körper will? Und haben Sie eine Idee, was ihm schon schmecken tät?
Ich denke, an so heißen Tagen wie heute ist ideal, was Leichtes zu essen. Und zwar nicht nur Salat, der ist sicher günstig, sondern auch was Proteinreiches dazu. Und da würde sich jetzt so, wenn wir von der alpinen Küche sprechen, der Graukäse anbieten, sauer mariniert. Also mit ein bisschen Zwiebel, Essig und Öl und Pfeffer. Und der Graukäse ist extrem mager und sehr, sehr proteinreich. Und es ist was, was angenehm leicht satt macht. Die Proteine braucht der Körper dringend. Und dazu ein Salat und vielleicht ein kleines Stück Brot. Und das ist für so einen heißen Tag wie heute so als Mittagsimbiss sicherlich ideal für alle, die Graukäse mögen.
Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Und warum Essen so viel mehr ist als nur Nahrungsaufnahme, warum wir auch mit der Entscheidung für regionale Lebensmittel auch die Landwirtschaft stützen und auch unser Klima, darüber werden wir sprechen und natürlich stellen wir auch einige von Ihren wunderbaren Rezepten in der laufenden Sendung vor. Bei uns zu Gast ist heute Karin Hofinger aus Innsbruck und sie stellt ihr neues Buch vor. Es geht um alpine Vitalküche. Einen recht interessanten Lebensweg haben Sie. Sie sind jetzt keine klassische Kochbuchautorin oder aus der Gastronomieküche kommend. Sie sind Apothekerin.
Ja, genau. Das heißt, ich komme aus dem Gesundheitsberuf. Und den habe ich sehr gerne auch ausgeübt und habe schon während des Studiums immer Begeisterung für gutes Essen, gute Küche. Ich war auch sehr sportlich immer und es war klar, ohne gutes Essen kann man nicht die Leistung bringen, auch beim Wandern am Berg. Und über das Studium war dann und über die Arbeit in der Apotheke ist mir immer klarer geworden, dass die Ernährung, die ja auch im Studium einen gewissen Raum hatte, über die Chemie, die halt die Basis ist für die Pharmazie, dass ich mehr in dieser Gesundheitsförderung und Gesundheitserhaltung arbeiten möchte und weniger in der Krankheitsbehandlung. Und habe immer versucht, auch in der Apotheke Menschen zu begeistern, dass sie auch neben ihren Medikamenten für ihren Lebensstil und für ihre Ernährung was tun. Da war zu wenig Zeit. Mhm. Und dann bin ich so wirklich ausgestiegen aus dem und habe mich selbstständig gemacht, habe viele Jahre Schulungen gemacht für Apotheker, auch Ärzte und andere Gesundheitsberufe. Ich habe mich spezialisiert auf die Nährstoffe. Das war nicht so schwierig mit Pharmazie als Grundlage, einfach Spezialwissen zu Selen, Zink und so weiter. Und da ist auch die Ernährung immer mehr eingeflossen, weil ich immer gemerkt habe, die Kapseln allein sind ja auch nicht die Lösung, sondern es geht ums Ganze. Ja. Und das dann ist eigentlich Ernährung immer mehr geworden. Und die Menschen haben sehr viele Vorträge, auch Publikumsvorträge immer mehr gemacht, also klassisch Erwachsenenbildung, weil ich gemerkt habe, es fehlt so viel Wissen. Und auch immer sehr bekümmert war, wenn ich im Gasthaus beobachtet habe, wie Kinder mit Pommes frites und Ketchup abgefüttert werden und eben nicht gutes Essen kriegen, sondern ich nenne es jetzt ganz frech Industriemüll, ja. Aber es ist leider so, für den Stoffwechsel ist es so. Und wollte einfach immer da noch mehr machen. Und durch die vielen Vorträge haben oft die Hörerinnen und Hörer nachher gesagt, bitte schreib doch das alles einmal auf. Und so ist vor gut 10 Jahren mein erstes Buch entstanden. Mhm. Das war so ein, ich habe immer gesagt, mein fachliches Lebenswerk, so ein Mix aus Kochbuch, Lehrbuch, Ratgeber, Gesundheitsratgeber, Nachschlagwerk, wo ich versucht habe, das Wissen so kompakt wie möglich zusammenzufassen, 1,5 Kilo. Und das war so der Anfang. Und ich dachte damals, das ist es jetzt, weil es war furchtbar viel Arbeit. Ja. Da war auch sehr viel Fachliches drinnen, sehr viel Recherche notwendig, dass das wirklich Hand und Fuß hat, weil das haben ja ganz viele Ärzte von mir gekauft, Apotheker mir abgekauft, das ganze Team als Fortbildung und Kunden und Patienten. Und ich wollte halt, dass das stimmt, was da drin steht. Und haben mir da extrem viel Zeit genommen. Mhm. Und da war dachte ich, es war mein erstes und letztes Buch, das ist jetzt alles drinnen und genug. Und über die Jahre ist dann ein anderer Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, ihm gefällt so gut mein Vital-Teller, der in dem ersten Buch schon drinnen war, mit dem ich schon vorher immer gearbeitet habe.
Mhm. Also wie ein guter Teller genau, aussehen muss.
Um Menschen zu erklären, ja. Mhm. die mit der Pyramide nichts anfangen können, was muss denn auf einem Teller ungefähr drauf sein, Faustregel, dass das ausgewogen, dass das halbwegs stimmt, dass das von der Kalorienbilanz für den Durchschnittsmenschen ungefähr passt. Geht nie um Kalorien und Gramm, sondern es soll so ein Gefühl bei den Menschen, sie sollen ein gutes Gefühl kriegen, was ist ausgewogen, was macht Sinn, egal ob man jetzt vegan isst oder ob man vegetarisch isst oder Mischkost. Das gibt so ein paar Grundregeln. Und genau die Grundregeln wollte ein anderer Verlag von mir mit dem Auftrag, ein kleines Buch, ohne das ganze Medizinische und einfach so eine Art Kochlehrbuch. Das ist dann 2019 erschienen und dann irgendwie über die Pandemie hinweg ist ja auch bei vielen Menschen was in Gang gekommen, dass sie gelernt haben, wertzuschätzen, dass es Bauern gibt in der Region. Und dann war für mich klar so, es will jetzt noch ein drittes Buch, wo genau das Thema, die guten regionalen Lebensmittel, die es noch gibt, vor allem bei uns im Alpenraum, gibt es einfach eine sehr klein strukturierte Landwirtschaft, die hervorragende Lebensmittel machen. Und ich habe den Eindruck, Menschen, die hauptsächlich im Supermarkt einkaufen, wo es ja die Produkte auch manchmal gibt, in so einer regionalen Ecke,
sind oft gut
es fehlt am Bewusstsein, dass das nicht nur für die Gesundheit, für die Region, für die Umwelt, für die Wirtschaft, das Soziale, also die ganze Nachhaltigkeitskette, dass man da eigentlich, wenn man für sich was Gutes kauft, auch was Gutes für andere, für die Umwelt tut. Ja. Und das war dann klar, ich möchte noch ein Buch schreiben, das Herzensbuch, und das ist das jetzt.
Genau, die alpine Vitalküche. Alpine Küche, wenn wir das mal grundsätzlich definieren, das ist im Prinzip mit Spezialitäten hier in diesem Tal und in jenem Tal, aber im Prinzip ist es überall ein bisschen ähnlich, dass die Menschen ein karges Leben geführt haben. Es war in der Regel ein bäuerliches Leben. Man hat das verarbeitet, was es gab. Und man hat sich Luxusprodukte wie Fleisch nur einmal in der Woche gegeben. Das war ja gar nicht so ungesund, wie die sich ernährt haben. Das muss man ja ganz eindeutig sagen, aus heutiger Sicht.
Es ist
haben sie ja vieles richtig gemacht, genau so.
Also im traditionellen die Leute haben natürlich im Alpenraum früher auch schrecklich gehungert, immer wieder in den Tälern. Sie hätten ohne Tiere nie überlebt, weil einfach, die haben teilweise mit den Hühnern gemeinsam in der Küche gewohnt im Winter, weil das der einzig halbwegs warme Raum war. Da kann man sich vorstellen, wie viel ein Ei wert war für die Menschen, dass sie sich den Hühnerdreck in der Küche oder in der Stube angetan haben. Das heißt, man darf es nicht romantisieren, aber wenn wir zurückschauen, allein 100 Jahre zurückgehen, das ist noch nicht so lang her, ist die alpine Küche eine vegetarische Alltagsküche, die mit wenigen einfachen Zutaten, möglichst aus der Region, weil woanders her ist selten was gekommen, über Handelswege. Und das ist ein Vorbild eigentlich für jetzt. Oder ich möchte eher mithelfen, diese Schätze der alpinen Esskultur, die wir jetzt auch noch haben, dass wir die weiter nützen und auch schützen und auch in unsere Zeit bringen. Das heißt, man muss das immer anschauen, was haben die für Zutaten gehabt. Getreide wurde in sehr vielen Tälern angebaut, ist leider heutzutage weniger. Das ist mehr im Alpenvorland, weil da halt größere Flächen sind. Aber eben Produkte von Weidetieren eben und Wild ist natürlich auch, aber das war jetzt eben Sonntagsbraten eher so. Und das Hauptessen war eher karg. Sie haben aus der Milch Topfen gewonnen, praktisch die Butter und den Rahm den reichen Grundherren überlassen. Also so bei den Habsburgern zum Beispiel, die sehr, sehr viele Grafschaften, da haben die um die Butter und den Rahm gekriegt, die Städter. Und die Bauern haben aus dem Rest, aus der Magermilch eben zum Beispiel, den Graukäse gewonnen, Topfen gewonnen. Und deshalb gibt es so viele Gerichte, auch in der Alpenküche, diese Schlutzkrapfen, die dann gefüllt sind mit Topfen oder mit Ricotta in den Südalpen, das, was sie hatten. Und irgendwelche Kräuter drinnen, die gewachsen sind vor der Haustür. Oder Spinat, der ja früher kein Spinat im klassischen Sinn war, sondern das waren Wildkräuter, die rund um den Hof gewachsen sind, von Brennnesseln über Guten Heinrich bis zu Amper. Das war alles Spinat. Das ist auch in den Spinatknödeln früher hauptsächlich drinnen gewesen, weil der Kulturspinat ist ja viel später erst gekommen. Das heißt, die Traditionsküche ist wirklich, so wie Sie gesagt haben, eine Cucina Povera, sagt man im Süden, eine karge Küche, die aber trotzdem das Protein hat, die nicht zu viele Kohlenhydrate, die trotzdem einen guten Sättigungswert hat. Und was man früher natürlich gemacht hat, man hat keine Öle gehabt, wie wir jetzt im tollen Markt oft alle möglichen Öle finden, sondern man hat halt Butterschmalz verwendet zum Kochen, sprich haltbar gemachte Butter, die man bei Raumtemperatur aufheben konnte, ohne dass es ranzig wird. Das ist eine geniale Erfindung der Bergbäuerinnen, dieses Butterschmalz am Herd auszulassen. Ich mache das auch bei mir zu Hause. Und das war das Kochfett. Und mit dem hat man auch die Spatzeln und was halt so an Traditionsküche am Holzherd gemacht und natürlich auch schwimmend in Fett herausgebacken, weil was hätte die Bäuerin früher anders tun sollen? Es hat kein Backrohr gegeben, es hat keinen Dampfkocher gegeben und so moderne Sachen wie Schnellkochtopf. Sondern,
das ist interessant, das muss man sich mal bewusst machen. Genau. Gell? Warum war die Zubereitung so? Ja, weil es gar nicht anders möglich
und,
war.
Genau. Und wenn wir jetzt sagen, für unsere Zeit ist das schwimmend in Fett herausgebackene sicher nicht mehr angebracht, weil wir alle tendenziell wenig uns bewegen und viel weniger deftig uns besser bekommt. Zum Beispiel heute wäre es der Super-GAU, wenn man so einen fetten, im Fett geschwommenen Krapfen, den man vielleicht manchmal in der Weihnachtszeit ja, an irgendeinem Stand kriegt, wenn man den jetzt isst zu Mittag, dann ist Ende. Fressnarkose, sage ich da gern dazu.
Fressnarkose, ja. Schöner Begriff.
Alpine Vitalküche ist heute unser Thema mit unserem Gast aus Innsbruck, Karin Hofinger, die über 100 wunderbare Rezepte in ihrem neuen Kochbuch zusammenfasst und immer auch ganz genau erklärt, warum sie jetzt zum Beispiel die Kässpätzle, wie man bei uns zu meinem Allgäuer Nationalgericht sagt, mit Lauch macht. Aber darüber reden wir später. Wir haben gerade gesagt, alpine Küche, alpine Kost war immer einfach, aber gut. Man hat das genommen, was man hatte. Wie haben Sie das in Ihrer Kindheit erlebt? An was erinnern Sie sich noch? An welche Sachen, wo Sie sagen, mal das, wenn es gegeben hat, das hat mich immer gefreut? Oder hat die Oma anders gekocht als die Mama? Was haben Sie da erfahren?
Ja, also ich bin natürlich in Innsbruck aufgewachsen auch, also schon in der Stadt. Also ich bin kein Kind vom Land, aber bei uns war natürlich, das Land ist sehr nah in Innsbruck. Wir waren sehr, sehr viel wandern, immer am Wochenende Bergtour. Und da gab es natürlich dann auf den diversen Hütten und Gasthäusern immer herrliche Sachen wie Kassknödel mit Salat. Als Kind habe ich das Sauerkraut nicht so gern mögen. Später habe ich es dann geliebt und mag es immer noch. Das ist auch extremes, wirklich Superfood. Und bei uns zu Hause war, ich hatte das Glück, ich hatte eine kochende Mama und zwei kochende Omas. Und es sind zwei Schicksalsschläge in der Familie gewesen. Mein heißgeliebter Opa ist, wie ich 6 war, mit sicher 140 Kilo Übergewicht vorzeitig verstorben. Der war ein extremer Genussmensch und hat eben alles andere als gesund. Er war ganz viel im Gasthaus, war am Sonntag immer im Gasthaus und war einfach schwer übergewichtig und hat einen Herzinfarkt dann gehabt. Und das war so ein Schock in unserer, auch bei meinen Eltern, bei meinem Papa. Und damit war klar, meine Mama hat ganz Wert gelegt auf gesunde Küche. Das war dann einfach so, Übergewicht vorbeugen, das war immer das Thema. Und die Mama hat eigentlich gesundes Vorbild. Also es war einfach bei uns eine gute Küche, die ich auch mitgenommen habe in mein Leben, wo auch ganz viele Rezepte drinnen stecken von früher aus der Familie. Und die zweite großväterliche Seite, der war Arzt und hat aufgrund einer genetischen Erkrankung ein extrem hohes Risiko gehabt für Arterienproblem, also praktisch Arteriosklerose. Und der hat dadurch auch immer eine extrem gesunde Ernährung und war auch sehr sportlich und das hat auch, war auch gut. Und da habe ich halt miterlebt, wenn ich bei Oma und Opa war, da gab es vor 55 Jahren Porridge zum Frühstück mit frisch gepresster Zitrone und mit gutem Leinöl aus der Steiermark. Und der hat schon damals diese gesunde Küche, die ich auch jetzt bei meinem Müsli-Rezept auch natürlich jetzt fundiert mit dem ernährungswissenschaftlichen Wissen, das habe ich gesehen, ich habe es miterlebt und ich wollte kosten von seinem Frühstücksmüsli. Und so war ja eine gewisse Prägung immer da.
Also Sie haben also gesehen, dass Essen und Gesundheit, das ist einfach total zusammenhängt.
Also einmal positiv, einmal negativ und wo man dann einfach das so mitkriegt und dadurch ist dann eigentlich bei uns ganz wurscht, wo ich war als Kind, als Jugendliche, haben eigentlich alle gut gekocht und sich auch bemüht, gesund und nicht zu üppig und es gab nie Süßes zum Trinken. Also es war Wasser war das Getränk und das ist auch meine Botschaft, das Allerwichtigste. Bevor man überhaupt nachdenken anfängt über die Kost, übers Essen, wenn man schon mal beim Trinken als Hauptgetränk Wasser trinkt und verdünnt es, also ob es Sprudel oder Natur ist, wurscht, oder Wasser mit Geschmack, sprich guten Kräutertee im Winter, nicht aromatisiert, sondern natürliche Kräuter oder guten Früchtetee, wenn man vertragt, Hagebutten oder was immer. Und vielleicht jetzt im Sommer auch so Kräuter Sprudel. Man kann zum Beispiel mit Melisse und Zitrone, also Kräuter, Zitrone plus Mineralwasser, wenn man so einen guten Mixer hat, sich einen super Drink machen, der auch Geschmack hat und trotzdem null Kalorien und sehr gut durchlöscht. Oder man kann sich Buttermilch aufspritzen. Das ist so ein super Sport.
Kalte Buttermilch, ja, das war was, toll. Was wir tatsächlich beim Baden, kann ich mich auch noch erinnern, wenn wir zum Baden gegangen sind, wenn der Papa frei hatte, sind wir zur Moorweihe und da lag auf dem Weg dorthin, war eine kleine Molkerei und die hatten eine Buttermilch und die war kalt. Und das war damals schon so, dass wir auf dem Hin- oder auf dem Rückweg irgendwann, wir haben immer diese Molkerei angehalten und haben eine kalte Buttermilch getrunken. Und das war so erfrischend und das schön. Eigentlich besser als Eis, gell?
Ja, es ist hervorragend. Also auch wenn man es jetzt ernährungswissenschaftlich betrachtet, sie hat gute Elektrolytgehalte, es ist proteinreich, es ist fettarm, es wird sehr schnell und gut resorbiert. Das heißt eigentlich zum Beispiel eine gespritzte Buttermilch ist das perfekte Getränk nach dem Sport für Radfahrer.
Und was tun Sie denn rein, wenn Sie sagen, eine gespritzte Milch, mit was
Mit Mineralwasser einfach aufspritzen.
Mit Mineralwasser. Ja.
Oder mit Soda oder mit ein bisschen verdünnen, dass es ein bisschen mehr in Richtung Getränk und vielleicht mit dem Mini-Milchsprudler noch vermischen, dass es wirklich, oder verschütteln, halbe, ist es ideal. Also richtig, da braucht man sich keine Fertig-ISO-Getränke kaufen. Die Buttermilch kann's. Und wir haben so einen Spruch geboren, der sagt, Buttermilch am Radl stärkt so manches Wadl. Das war so ein bisschen so ein kleiner Werbespruch, den ich einmal für eine Bäuerin kreiert oder mein Mann eigentlich kreiert hat, nachdem wir bei ihr in der Sennerei fürs Buch ein Foto gemacht haben, wie sie gebuttert hat und aus dem Butterfass die frische Buttermilch rausgeronnen ist, unten in so ein großes Gefäß und mir dann nach dem Buttern, wo sie das dann schön ins Model hineingestrichen hat, die Butter, hat sie dann die Buttermilch serviert in so kleinen Gläsern und die war beige, also die ist, weil die Almkräuter rundherum, da ist ja die Butter sehr gelb und da ist die Buttermilch nicht weiß, sondern sie hat so einen leichten Beige-Ton. Und da hat dann die Altbäuerin ist daneben gestanden und hat gesagt, und wenn das jetzt von der Farbe her dir nicht passt, dann stell dir vor, das ist ein Latte Macchiato. Richtig tirolerisch. Und das ist wirklich die Farbe wie umgerührter Latte Macchiato. Und das ist so wahnsinnig gut. Also das ist so eine ganz frische Buttermilch. Ist unsäglich. Und das hat auch einen Sättigungs... Es macht ganz leicht, gibt Kraft und ist auch herrlich durchgelöst. Und verdünnt noch mehr, finde ich. Aber das ist genial. Und die Bäuerin hat gesagt, ja, die Buttermilch will ja niemand abkaufen wegen der Farbe. Sie verkauft ganz viel Graukäse und Butter am Bauernmarkt. Und mit der Buttermilch hat sie noch keinen Markt wegen der Farbe.
Aber dann muss sie es erklären.
Genau.
Eine Tafel hinmachen, da steht, unsere Buttermilch ist gut, weil
sie. Und dann haben wir für sie überlegt, was könnte man da für Werbeschild beim Hofladen aufstellen, weil da viele Radfahrer vorbeikommen. Ja. Und ihr hat es gut gefallen und also ich hoffe, dass mittlerweile die Buttermilch nicht nur die Familie selber trinkt und solche Leute wie ich, gibt es ja Fans, die da extra hinfahren und die halten da nicht lang.
Also wir haben ja schon kurz angesprochen, wir haben gesagt, wenn sich Verbraucher, wir müssen alle essen, wir kaufen alle ein, täglich und wir haben immer in der Hand, was wir fördern und was eben nicht. Das heißt, wenn wir uns entscheiden für regionale Lebensmittel, gute Lebensmittel aus der Region, tun wir ja nicht nur uns etwas Gutes. Es geht immer auch um diese kleinbäuerlichen Strukturen und es geht immer auch um Klimaschutz. Ja. Das dürfen wir nie vergessen. Mhm. Ist auch, da sind Sie auch missionarisch unterwegs. Gell?
Ja, ja, ich würde sagen, es ist eine Herzensbotschaft, ja, die, glaube ich, sehr wichtig ist, weil oft Tierhaltung und speziell die Kühe so als Klimakiller gebrandmarkt werden, was sicher im Großmaßstab ein Thema ist. Aber Weidetiere, die auf Steilhängen Gras verwerten und in Protein umwandeln, das wir essen und trinken können, sprich Milch draus wird, wo man herrliche Käse draus machen kann, Topfen, Joghurt und eben Buttermilch und Butter. Das heißt, die nützen Gras und Heu, das wir nicht essen können, und machen daraus Lebensmittel. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, sie stabilisieren auch die Hänge. Das heißt, wir haben extreme Steillagen, wo die Tiere darauf weiden, das Rupfen an der Grasnarbe, auch Ziegen und Schafe weiter oben, diese Grasnarbe stärken. Und sie verhindern die Verbuschung, weil zum Beispiel Ziegen und Schafe fressen auch Büsche. Ja. Und ganz gefährlich ist zum Beispiel das Grünerlengebüsch, das ja jede Alm, wenn die aufgelassen wird, weil die Bauern sagen, das rechnet sich nicht mehr, ich kann meine Produkte nicht verkaufen, gibt man die Alm auf, die fängt an zuzuwachsen, weil das ist ja früher Wald gewesen. Das haben Generationen von Bauern die Bäume entfernt, die Steine rausgeklaubt, Weideflächen geschaffen für die Tiere im Sommer, damit sie das Gras im Sommer ernten können und Heu machen für den Winter, weil die Flächen im Tal hätten nie gereicht. Und dieses Land ist extrem, wir wissen es ja alle vom Wandern oder zumindest die wandern gehen, dass diese Almwiesen auch unglaublich biodivers sind.
Ja.
Eine Wahnsinnsblütenpracht, Insekten,
die Kräuter, die da auch,
also es ist herrlich. Und das hängt aber auch mit der Beweidung zusammen. Das heißt, das eine und das andere ist nicht. Und wenn dann die Büsche, das sind die ersten, die kommen, die Grauerlen, die strömen nebenbei Klimagas aus, Lachgas, ganz ordentlich. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn eine Alm zuwächst, dann ist einmal 20 Jahre, bis das Gebüsch ziemlich groß ist. Lachgas, 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 weil die strömen das aus beim Wachsen. Das heißt, die sind eigentlich wesentlich klimaschädlicher als die Tiere. Und es vergehen auch die Blumenwiesen, es verschwinden die Insekten, also, und die Böden. Wenn die Tiere nicht mehr drauf rumtrampeln und rupfen, gibt es mehr Muren, das Wasser, also das ist dieser ganze Kreislauf. Es gibt auch dann nicht nur Muren, Erdrutsche, aber auch Lawinen ist ein Thema bei uns in Tirol überhaupt.
Natürlich.
Und das Ganze ist ein ganz komplexer Zusammenhang.
Ja.
Und man sieht das in der Schweiz, in Südschweiz oder in Oberitalien oder da beim Comosee. Da gibt es Täler mit aufgelassenen Almen. Da wandert man stundenlang im Dickicht herum, bis man endlich über der Baumgrenze ist. Es ist also touristisch auch
nicht
völlig uninteressant.
Ja.
Und man sieht dann die verfallenen Steinhäuser. Und in diesen Wäldern ist mehr, da gibt es die Kastanien, da gibt es ein bisschen Rhododendron, so Art Heidelbeersträucher. Da gibt es sehr wenig Blumen. Also es geht diese Biodiversität zurück und es ist ausgestorben dort.
Mhm.
Also das ist sehr, deswegen ist mir wichtig, diese, ich bin auch eine, die diese Schönheit so liebt von Almen. Und ich bin den Bauern immer so dankbar, dass sie das pflegen. Das ist ja ein irrer Aufwand.
Mhm.
Ein personeller Aufwand auch. Die Tiere müssen ja, die kann man nicht allein oben lassen. Schafe, Ziegen sind dann schon allein unterwegs. Aber die Kühe, man muss halt nach denen schauen, jeden Tag zumindest, wo die sind und ob eins krank ist. Und da muss ja jemand gehen, da braucht es Hirten. Und das Ganze ist, wenn wir das, wir leben ja in Österreich in vielen Regionen vom Tourismus, der wiederum lebt von der Schönheit der Landschaft.
Ja, natürlich.
Und umso mehr wäre es wichtig, dass die Gastronomie, und da gibt es ja viele, die es machen, auch die regionalen Produkte kaufen, damit auch dieser ganze Kreislauf funktioniert. Und auch die normalen Menschen, da hoffe ich halt, dass die Botschaft zwischen den guten Rezepten, habe ich die so eingestreut in kleinen Portionen, dass die Leute auch neugierig werden zu lesen und vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein kriegen, dass das Ganze zusammenhängt.
Man muss natürlich dazu sagen, Sie arbeiten auch als Wanderführerin, also eher im niedrigeren Bereich. Sie gehen jetzt nicht auf 4000er mit Ihren Gästen, weil Ihnen auch da dieses Anliegen, ich kann das, was wir gerade besprochen haben, anderen Menschen vermitteln, mhm. das ist ihnen wichtig. Also mhm. sie gehen mit denen auf den Almen und erklären alles genau das. Und
ja.
Da hofft man halt immer, dass sich das dann verbreitet, dass jemand sagt, du, da habe ich jetzt wirklich auch mal was echt gelernt oder gehört oder auch verstanden oder ich habe es mir, mhm. Es ist ja kein böser Wille. Es ist ja so, dass viele Menschen sich das vielleicht auch manchmal gar nicht bewusst mhm. machen,
ja.
wie die Zusammenhänge sind.
Viele ja. sind natürlich, wenn sie dann einen Urlaub machen in den Bergen und haben einfach keinen Kontakt auch zu Tieren oder zu diesen ganzen strukturellen Besonderheiten. Und es ist oft die Gelegenheit, dann beim Wandern über die Themen ins Gespräch zu kommen. Und was mich einmal sehr begeistert hat, ich hatte mal eine italienische Familie, die mit uns mitgewandert ist in einer größeren Gruppe und die reden ja gern und viel und ich ein bisschen Italienisch mhm. und ein bisschen Englisch, so gemischt. Die Kinder waren fasziniert von den Kuhfladen.
Ja.
Sie haben gesagt, Kaka di Mucca.
Kaka di Mucca.
und dann habe ich halt schön. Den Eltern erzählt und die haben noch nie Kühe in der Landschaft gesehen mit Glocke am Hals, die frei herumgehen. Und ich habe ihnen dann auch erklärt, dass es wichtig ist, dass wir am Weg bleiben, dass wir zusammenbleiben. Ich habe auch einen Stock immer mit und mhm. Bin natürlich verantwortlich für die Gruppe. Also durch so ein Weidegebiet, ich habe zwar eine Almenwanderung geführt, da war es notwendig, aber ich weiß, dass in dem Tal sind lauter kleine Bauern, die einfach 7, 8 Kühe haben, also kleine, die haben alle einen Namen. Das heißt, die sind Menschen gewöhnt und sind im Normalfall sehr friedlich, wenn man sie in Ruhe lässt.
Wenn ein kleiner Hund kommt, und sie
genau,
ein Junges
und bei diesen
haben.
Wanderführungen halt wissen, ist natürlich sowas, kein ja. Hund, da gibt es keinen Hund. Also nein. Das finde ich auch nicht klug, weil das irritiert natürlich die Kühe. Und wenn Mutterkühe sind mit Kälbern, dann haben die den Instinkt, wenn es blöd hergeht, und wollen ihre Kälber verteidigen. Also ich habe da großen Respekt vor diesen Tieren und versuche das auch zu vermitteln. Und da kann man halt auch erzählen, dass diese Milch und dieser Käse und dieses Fleisch auch, wer Fleisch essen will, unvergleichlich ist im Geschmack, im Nährwert. Also wer einmal eine frische Ziegenmilch von der Alm getrunken hat oder einen frischen Ziegenkäse, da macht eine kleine Portion so wunderbar satt, weil die fressen den ganzen Tag Kräuter im Gelände, bewegen sich. Und für die Tiere gilt auch, du bist, was du isst.
Das gilt doch für alle guten ja, Lebensmittel.
Genau.
Von, ich sage, richtig gutes Brot.
Ja.
Da brauchst du keine 5 Scheiben.
Mhm.
Da gelangt doch auch eine. Eine genau. mit Butter.
Ja.
Vielleicht
ja.
isst man sogar noch eine zweite, weil es gerade mhm. so gut schmeckt. Nicht unbedingt, weil man noch Hunger hat. Richtig gute Lebensmittel machen lange satt.
Genau.
Also wir haben mal hier im Bayerischen Rundfunk, das ist jetzt, liegt schon ein paar Jahre zurück, da durfte ich teilnehmen, das war interessant. Wir haben mal einen Vergleich gemacht zwischen eine Familie hat herkömmlich eingekauft, also im Supermarkt.
Mhm.
Eine Familie hat biologische Lebensmittel gekauft, also im Naturkostladen.
Mhm.
Und dann haben wir nach 2 Wochen so einen Kassensturz gemacht. Wir haben gesagt, okay, jeder hat versucht, das Gleiche zu kochen im mhm. Prinzip. Mal eine Pasta, mal ein Fleischgericht, wie auch immer. Und dann haben wir einen Kassensturz gemacht, quasi wer ist denn wie teuer weggekommen.
Mhm.
Und dann haben wir gesehen, dass die Gruppe, die biologisch gekocht hat, hat der 10% mehr gehabt,
mhm.
hat aber unterm Strich viel weniger gegessen. Die haben gesagt, ja, da habe ich da die Pasta gemacht, die haben aber nicht aufgegessen. Die hätte ich im Prinzip jetzt am nächsten Tag nochmal aufmotzen können oder hätte man noch weiter essen können. Wir haben uns aber an den Plan gehalten und haben da mhm. weitergemacht, wie mhm. es vorgeschrieben war. Und das war für mich so ein bisschen auch ein Aha-Erlebnis, weil ich mhm. gesagt habe, da schau her. Das waren jetzt 10% mehr im Haushaltsgeld, aber eigentlich waren wir dauernd satt,
mhm.
also mehr als
ja,
satt.
Ja.
Wir hätten es gar nicht essen müssen, beziehungsweise wir hätten mit dem weitermachen können.
Das merken Menschen, die sich selber spüren, und das kann man auch lernen, das zu spüren, ob einem Essen wirklich gut tut, ob es einen Anhalt entsättigt und damit auch nachhaltig wirkt im Körper, wenn man nach dem Essen darf man sich nicht schwer fühlen,
ja.
weil wenn das so ist, dann hat man entweder das Falsche gegessen oder zu viel. Da gilt es mal hinzuschauen und wenn man so nach dem Essen ein gutes Gefühl von Sättigung hat und sich aber auch trotzdem energiegeladen fühlt und 5 Stunden einmal gar nicht mehr ans Essen denken muss, dann kann nicht viel falsch gewesen sein. Und wenn man entsprechend aufmerksam ist und in Ruhe ist, dann merkt man auch, wie gut etwas satt macht und isst automatisch dann weniger. Und das habe ich auch einmal ganz extrem erfahren, eben auf der Ziegenalm, bei einer befreundeten Ziegensennerin. Die hat uns um 14 Uhr, haben einen Termin gehabt bei ihr fürs Buch. Und vorher waren wir mit dem Mountainbike in einem anderen Tal drinnen. Und dann hat noch mein Mann nachher gesagt, ja, wenn wir dann von der Alm zurück, dann müssen wir wahrscheinlich noch zum Brenner fahren, auf eine Pasta was essen. Ja, weil wir haben nicht mit dem Kajause mitgehabt. Und dann hat uns die Sennerin auf der Alm eben eine Auswahl von ihrem Ziegenfrischkäse hingestellt. Das waren lauter so 4 Esslöffel voll Ziegenkäse in verschiedenen Kräutern und ein Glas Ziegenmilch und eine Scheibe von ihrem hausgemachten Roggenbrot. Also ein kleines Jäuschen.
Ein kleiner Imbiss, ja.
Genau. Mhm. Und dann haben wir mit ihr geplaudert, haben wir über das Buch gesprochen, ein bisschen interviewartig war das Ganze und sie hat halt erzählt. Und wir haben danach festgestellt, waren wir bis 4 bei ihr, dass wir gar nichts mehr brauchen. Das war so köstlich und hat so gut gesättigt. Und mein Mann ist sehr, sehr schlank und er braucht regelmäßig was, dass er nicht umfällt. Mhm. Im Gegensatz zu mir, ich habe ein bisschen Reserve. Und wir waren beide, haben das Gefühl gehabt, nein, wir müssen jetzt nirgends mehr hinfahren zum Essen. Es war leicht genug und wir haben beide am Abend auch noch keinen Hunger gehabt. Mhm. Also da hat man gesehen, die Ziegen sind den ganzen Tag im Gelände unterwegs, werden begleitet auf die Weide und kommen am Abend wieder zurück und werden gemolken und sie macht am nächsten Tag einen Frischkäse. Es ist unfassbar gut.
Jetzt haben wir sehr viel also, über gesundes Essen gesprochen und über warum es so eine wahnsinnige Wertigkeit hat für uns alle, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, wo wir kaufen, was wir kaufen, wen wir damit stützen, warum wir nicht nur für uns im Körper was Gutes tun, sondern auch der Umwelt und der Landwirtschaft. Jetzt würde ich sagen, bereiten wir mal was zu. Und zwar geht es ja um das Thema, dass Sie in Ihrer alpinen Vitalküche manche Gerichte ein bisschen verändern, weil Sie sagen, das war die Berechtigung früher, heutzutage braucht man nicht ganz so viel Kalorien, muss es nicht ganz so fett sein. Wir kommen auch mit weniger zurecht. Lassen Sie uns doch nachher mal den Kräuterkaiserschmarrn zusammen durchgehen.
Sehr gerne.
Kaiserschmarrn, deftig, interessant. So, dann machen wir jetzt aus Ihrem Kochbuch den Kräuterkaiserschmarrn. Das ist ja interessant. Wie sind Sie denn da drauf gekommen, dass Sie gesagt haben, na, der Kaiserschmarrn, der muss nicht süß sein, den können wir auch mal anders machen.
Genau. Das kommt eigentlich aus der Zeit, wo ich so in der Jugend mein Gewicht natürlich unbedingt halten wollte, nicht zunehmen wollte, was meine Gene offenbar gut können. Und habe diverse Rezepte, die ich auch von meiner Oma natürlich kannte oder von der Mama, bekannt gestaltet. Und das habe ich beibehalten. Okay. Weil es spricht überhaupt nichts dagegen, den Kaiserschmarrn-Teig, wenn man gutes Mehl nimmt. Ich nehme natürlich sehr gern auch eine Mischung aus frisch gemahlenem Dinkelmehl und Weizenmehl, sodass das nicht zu dunkel wird. Beste Eier und Milch, das ist eine tolle Mischung, Protein plus Kohlenhydrate, aber eigentlich sehr nahrhaft. Und wenn das dann noch, wie es eben traditionell wird, oft mit Apfelmus sehr süß, mit Zuckerbergen oder mit Zwetschgenröster und Zuckerbergen, ist das einfach sehr, sehr kohlenhydratreich, zuckerreich. Und das ist nach 2 Stunden, hat man wieder Hunger. Und das wollte ich nicht, weil ich habe einfach gemerkt, wenn ich dann am Nachmittag wieder Hunger kriege und naschen möchte, das tut meiner Figur nicht gut. Und habe gemerkt, wenn ich den Schmarrn dann zum Beispiel mit angeschwitzten Frühlingszwiebeln, die ich vorher in der gleichen Pfanne schnell anschwitze, weil roh sind sie zu scharf und auch nicht so gefällig im Geschmack, und diese Frühlingszwiebeln in den Teig hinein tue und dann den Schmarrn mache, ganz normal, und letztlich dann einen guten Salat dazu isst oder Gemüse, was gerade da ist, oder und vielleicht sogar noch sogar einen Sauerrahm-Dip mit Kräutern, dann ist das ein Gericht, wo man wieder 5 Stunden satt ist, wo einfach die sehr gute Proteingehalt, gar nicht viel Kohlenhydrate und Ballaststoffe durch den Salat und durchs Gemüse, ist eigentlich das Grundrezept perfekt. Mhm. Und es ist so einfach, weil viele Leute wissen, wie geht das, wie geht Kaiserschmarrn, und dann mache ich ihn halt pikant. Mhm. Und vielleicht ein kleines Portionchen von dem Teig auf der Seite für eine Mokka-Tasse Nachspeise. Ja, wenn man das will.
Ja.
Dass man sagt, zuerst mache ich mich satt. Mit
und
diesen
da gibt es noch ein kleines Drassel
hinten ein
drauf.
Ja.
Wir machen nach den 11 Uhr Nachrichten machen wir auch wieder so ein ähnliches Rezept, das viele süß kennen, nämlich Topfenknödel.
Mhm.
Und wir machen Topfennocken pikant. Und noch dazu ist es so, dass es blitzschnell geht.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast ist heute Karin Hofinger aus Innsbruck und sie stellt ihre alpine Vitalküche vor. Wir haben gerade eben einen Kaiserschmarrn pikant gemacht und gleich kümmern wir uns mal um Topfennocken, auch pikant. Dann also jetzt die Topfennocken, ein Lieblingsrezept von Ihnen und Ihren Lesern. Da kommen ganz viele Zuschriften, haben Sie gesagt, weil es schnell geht und gut ist. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie machen Sie das?
Genau, also Zuschriften von Lesern eben von den alten Büchern und oder ehemaligen oder vorigen Büchern. Und da ist es jetzt im dritten wieder drinnen, weil es so beliebt ist und weil es nicht fehlen darf. Im Grunde ist es der gleiche Topfenteig, den meine Oma für die süßen Topfenknödel, wo es Zwetschgenröster dazu gab oder auch für Obstknödel verwendet hat. Und ich habe eben auch immer gemerkt, diese süße Hauptspeise, die es halt nach der Gemüsesuppe gegeben hat, so richtig gut hat, hat es nicht gemacht. Und ich habe sehr schnell süß gehe wieder.
Man wollte halt meistens am Nachmittag oft ein Käsebrot.
Genau. Ja, es war einfach dann der Zucker, der einfach den Hunger so triggert durch die Insulinwechselwirkung und Blutzuckerschwankung. Und dann habe ich gemerkt, der gleiche Teig, also Topfen, sprich Quark, Ei, Brösel, Grieß, Mehl. Das ist es, Kräutersalz dazu. Bisschen mit der Gabel durchrühren. Also
Topfen
dieser Teig ist
20% oder?
Ja, ich nehme eigentlich den 20%igen. Man könnte den fetteren auch nehmen, aber der 20 ist so schön in der Mitte. Und dieser ganz einfache Teig, Topfen, Ei, Grieß, Mehl, Brösel, kann man mit der Gabel zusammenrühren, so wie es ist, mit nassen Händen die Knödel formen und in kochendem Wasser, leicht köchelnd, Salzwasser garen, ungefähr eine Viertelstunde. Dann schwimmen die schön, dann sind sie durch. Und während das schwimmt, kann man Salat zubereiten oder ein Spinat oder ein roten Rübegemüse, Lauchgemüse, was immer. Also eine schöne Gemüsebeilage dazu. Und das Ganze dann servieren mit ein bisschen einem guten Öl oder einer zerlassenen Butter, Bergkäse gerieben drüber, also pikant im Prinzip. Oder man streut sich, man kann auch Hanfsamen drüber tun und ein Hanföl, dann kriegt es eine wunderbare, pikante andere Note. Also diese Topfennocken kann man auch färben, den Teig. Wenn man Lust hat, macht man rosa Knödel draus. Wenn man ein bisschen rote Beete zerrieben da reingibt, man kann sie giftgrün machen, wenn man ein bisschen anderes Gemüse mitverarbeitet im Teig, nicht zu viel, dass die Konsistenz bleibt. Also ich färbe sie auch gern, einfach mit Kräutern und Gemüse, gerade mit der Beilage, die sowieso da ist. Oder wenn Kinder rosarote Knödel sind, super. Ja, das ist oft,
die essen's, gell?
Und sie sind proteinreich und es geht so schnell. Also das ist Alltagsküche und wenn ich das immer wieder ein bisschen verändere, durch eine andere Gemüsebeilage, anderen Salat, was halt saisonal gibt und andere Kräuter, dann schmeckt es auch anders, immer wieder.
Was mir auch ganz gut gefallen hat, das ist das Zucchini-Carpaccio. Mal eine andere Idee für den Mozzarella. Wir machen, glaube ich, gerade an so heißen Tagen ist es ja immer ein wirklich beliebtes Gericht, Tomate-Mozzarella, weil man hat ein bisschen was Pikantes gegessen, aber es ist leicht und beschwert nicht und das mag irgendwie ja jeder. Nur ein paar Basilikumblättel draufzupfen, alles wunderbar. Aber manchmal denkst du, man könnte auch mal was anders machen und dann fehlt es aber schon.
Ja,
aber was denn?
Ja, im Grunde kann man natürlich so ein Carpaccio mit jedem Gemüse machen, das roh essbar ist. Und da bietet sich jetzt in den Bergen bei uns, Tomaten werden sehr spät reif. Es hat fast jeder Bauer, die in Kübeln an der Hauswand, auch viele private Leute am Balkon. Zucchini. Ich habe auch welche auf der Terrasse und an der Hauswand. Die sind aber wirklich ursprünglich exotisch natürlich, aber sind jetzt im Alpenraum auch überall zu finden. Aber die schmecken nach nichts, die man kriegt das ganze Jahr. Das ist die kurze Zeit, wo sie wirklich gut reif sind aus der Region. Und was mache ich jetzt in der restlichen Sommerszeit, die sich so anbietet für Carpaccio? Es gibt herrliche Zucchini. Überall fast, die wachsen bis 1600 auf Bauernhöfen, wo guter Boden ist, wo vielleicht mit Rinderdung der Acker auch entsprechend immer wieder versorgt wird. Da gibt es so sogenannte Bergzucchini bei uns in Tirol von einem großen Biobauernbetrieb, die sind so schön gelb, also gelbe und grüne. Und die aufgeschnitten
also
mit den kleinen.
Nicht braten, das habe ich richtig. Nein,
roh. Okay, roh. Die kann man roh essen, die schmecken auch hervorragend, vor allem die kleinen Zucchini, wo jetzt in der Mitte die Kerne noch nicht so groß sind, dass sie noch fest sind. Die dünn schneiden, dann dazu Mozzarella-Kügelchen, die kleinen schauen besonders nett aus, oder man macht halt Würfel aus den größeren Stückchen und dann legt man das hübsch auf und mariniert es wie Mozzarella mit Tomaten, mit einem guten Olivenöl oder mal am Leinöl oder am Hanföl oder was man möchte, auch Kürbiskernöl, hervorragend geeignet, und Kräutern. Und in dem Fall habe ich jetzt bei meinem Kochrezept die Pimpinelle gewählt, am Foto. Man kann es mit Basilikum machen, man kann es mit Oregano, mit Majoran, was gerade ist. Aber die Pimpinelle ist ein Wildkraut, die eigentlich bei uns überall wächst, die man findet, die vor allem auch zu Jahreszeiten ist, wo andere Kräuter oft noch nicht verfügbar sind. Und wenn man die niederschneidet, kommt sie wieder. Sie ist sehr hübsch mit so schönen gezackten Blättchen, schmeckt sehr mild. Das war halt einfach einmal, um eine Idee zu geben, ja, man könnte Carpaccio auch anders machen.
Man könnte vielleicht auch ein Obst dazulegen. Wie wäre es denn mit einem Pfirsich, Nektarine?
Es ist natürlich, ich achte immer sehr, also gerade jetzt im Kontext alpine Vitalküche, versuche ich regionale, saisonale Dinge zu verwenden, aber es spricht nichts dagegen, dass man mal so ein Carpaccio zum Beispiel in der Apfelzeit, dass man da ein paar Apfelscheiben oder zum Beispiel Kohlrabi und Apfelgemisch, also dass man es ein bisschen mit Obst, es ist immer nur, ich bin beim Obst eher ein bisschen zurückhaltend, da ist da die Menge macht's. Ich sage immer zu viel, man muss bedenken, Obst ist, hat viele Vitamine drinnen, wenn es ein gutes Obst ist, Ballaststoffe auch, aber auch Zucker. Ja. Es macht wieder Hunger, weil jede Zucker, Blutzuckererhöhung triggert wieder diese Süßgeschmacksrezeptoren, macht eine kleine Blutzuckerschwankung. Und zu viel Obst in so einem Gericht ist jetzt nicht unbedingt der Sättigung dienlich. Das heißt, ein bisschen was, also sicher der Großteil Gemüse, ein bisschen Obst so als Akzent, zum Beispiel auch so ein Bauernsalat mit Schafskäse, ist auch was Herrliches, oder Ziegenkäse, und da kann man ja einzelne, könnte man auch Beeren reingeben, Beeren, dass man sagt, jetzt frische Heidelbeeren nur dazu mischen, was es gerade gibt, oder saure Beeren. In meinem Garten werden jetzt die Aronia-Beeren reif, die Ribiseln sind schon vorbei, dass man so einen Hauch noch von so säuerlichen Beeren, Himbeeren aus dem Wald, Brombeeren, dass man das noch dazu gibt, ist eine gute Möglichkeit, das kreativ zu gestalten. Ich sage immer nur, die Hauptmenge Gemüse ist, hat alles, was Obst kann, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, hat keinen Zucker. Und das ist das Geheimnis, warum Gemüse für die Sättigung und für die Vitalität so wichtig ist.
Wir kümmern uns gleich mal um das Thema Hülsenfrüchte. Das ist Ihnen auch ganz wichtig. Da haben Sie auch schöne Ideen dazu. Dann suchen wir aus Ihren Rezepten vielleicht einmal was mit Hülsenfrüchten raus, weil Hülsenfrüchte ja auch ein großes Thema sind bei der gesunden Ernährung.
Ja, und es ist sicher auch im alpinen Raum in früheren Zeiten, zumindest in Tallagen, waren die Bohnen extrem wichtig als Proteinquelle, als billige Proteinquelle, und es gibt auch sehr robuste Bohnensorten, alte vor allem. Beispielsweise in Tirol gibt es die Tiroler Genbank, das ist also eine Institution, die sammelt Saatgut, und es wird dann auch von Bauern gezielt angebaut, weil das Saatgut möchte man ja lebendig halten, muss immer wieder angebaut, neues Saatgut gewinnen, dass man nicht abhängig ist von irgendwelchen Industrie-Hybrid-Bohnensorten, sondern dass man die regionalen Sorten, die auch hier gut wachsen, beispielsweise gibt es in Tirol die Rotholzer Trockenbohne, oder im salzburgischen Land gibt es, die haben wieder ihre eigenen Bohnen. Es gibt in der Steiermark die steirischen Käferbohnen, die sind sehr bekannt, vor allem in Südsteiermark, das ist jetzt schon Alpenvorland, aber die wird doch bis in die Ausläufer der Alpen, Fischbacher Alpen, angebaut. Das sind so wertvolle Nahrungsmittel. Und ich habe die steirische Käferbohne zum Beispiel bei mir zu Hause auch in Igls, ich wohne auf 900 Meter am Stadtrand von Innsbruck, angebaut mit Stangen, halt Haselstangen. Die ist selbst bei uns reif geworden. Und damit kann man einerseits Suppen aufwerten, man kann daraus Aufstriche machen, wenn man sie püriert, und dann halt mit die Farbe ist vielleicht ein bisschen dunkel, und zum Beispiel in Suppen verzaubern, zum Beispiel eine rote Beetesuppe, also bei uns sagt man Rohnensuppe. Ja. Wenn man dann einen Eintopf macht mit Kartoffeln drinnen, mit rote Beete drinnen und Bohnen dazu, dann ist es ausgewogen. Ich habe Protein, ich habe Kohlenhydrat, nicht zu viel, ich habe viel Gemüse. Dann kann ich noch mit Schlagobers für Kinder, es wird eine super schöne rosarote oder bordeauxrote Suppe. Und wenn ich da noch einen Schlagobers-Smiley drauf mache, essen die Kinder auch gerne. Also eine Freundin von mir ist Köchin in einem Kindergarten und die kocht schon lange nach meinem Vitalteller, und die serviert diese rote Rüben-Bohnen-Eintopf, Bohnen-Kartoffel-Rote-Rüben-Eintopf den Kindern, die das noch nicht kennen, unter dem Motto Erdbeersuppe. Ach. Dann essen es alle und die großen Kinder lachen, weil sie wissen, die Kleinen kriegen das jetzt untergejubelt und sie sehen das ja dann, sie sagt ihnen hinten nach, was es war. Damit sie das daheim auch richtig erzählen, was sie da gegessen haben. Und das ist einfach, in Suppen kann man Bohnen für Skeptiker wunderbar verzaubern oder auch Linsen sind auch extrem proteinreich, Berglinsen. Und es gibt mittlerweile auch in Österreich durchaus in so strukturschwachen Regionen wie dem Waldviertel oder im Bregenzer Wald oder im Südburgenland, Steiermark, auch alpennah sehr rote Linsen in Bioqualität. Und die sind ja in einer Viertelstunde durch.
Die sind sofort gemacht.
Und wenn man jetzt beispielsweise einen Karotten-Kartoffel-Linseneintopf kocht, alles in einem Topf, der ist in einer Viertelstunde durch. Und dann pürieren. Dann sind auch die Nährstoffe von der Karotte super verfügbar in gekochter Form. Das macht super satt. Und so eine Suppe mögen auch Kinder oder auch Menschen, die sagen, bei Linsenbohnen, also im Suppentopf verzaubert, sage ich immer, versteckt, das Gesunde versteckt in einer schönen, bunten Suppe. Das Essen, also das mache ich oft bei den Workshops, das Essen auch Skeptiker probieren das und sagen, boah, das ist richtig gut und es macht richtig satt durch die Linsen und die Bohnen, die drin sind.
Gibt es irgendeinen Trick, wie man sie bekömmlich kriegt? Weil da haben viele sagen, möchte lieber keine Bohnen, weil wissen wir ja, ne, Böhnchen und Tönchen.
Es ist durch die vielen Ballaststoffe, sind sie tendenziell schwerer verdaulich, was, wenn man es nicht gewöhnt ist, den Darm einmal kurzfristig überfordert und dann mit Blähungen sich das meldet. Also wenn man beginnt mit Hülsenfrüchten, weniger mit kleinen Mengen beginnen, also mal in einer Suppe vielleicht oder in einer Soße, Gulaschsoße, ein bisschen rote Linsen mitkochen, dass nur eine kleine Menge dabei ist. Dann gewöhnt sich auch der Darm. Die Bakterien, die das verdauen können, werden mehr. Die füttert man ja mit. Und wir haben dann tendenziell immer mehr, unsere Darmflora stellt sich um. Das heißt, wenig mit kleinen Mengen beginnen, gut würzen und unbedingt durchgaren. Also da ist das, was man bei Gemüse oft sagt, dieses al dente oder dieses bissfeste, wäre jetzt bei Bohnen und Linsen ein Kunstfehler, weil sie roh auch giftig sein können. Und durchkochen und gut würzen. Also zum Beispiel mit Bohnenkraut, da gibt es auch in den Bergen das ausdauernde Satureia montana, heißt das Bergbohnenkraut. Man kann auch Lorbeer dazugeben, man kann auch exotische Gewürze oder einheimischen Kümmel oder exotischen Kreuzkümmel dazugeben, wenn man das möchte. Also einfach blähungslösende Gewürze nützen und gut durchgaren und nicht, was natürlich schlimm ist, wenn jemand nie Hülsenfrüchte isst und er isst dann eine Linsensuppe am Abend. Das ist sicher in der Nacht sehr unangenehm. Also kleine Mengen, immer wieder mal. So, wenn man gemischten Salat isst, auch eine Portion, ein bisschen Linsensalat dazu und Bohnensalat, dass man das einfach, dass der Darm das kennenlernt und die guten Bakterien sich vermehren können, dann kann man es auch super verdauen mit der Zeit.
Zum Thema Würzen, das finde ich auch interessant. Sie haben da gleich am Anfang von Ihrem Buch, weil wenn es fad ist, schmeckt nichts. Das heißt, man muss immer eine gute Würzung finden, auch immer für das Produkt passend. Und da haben Sie so selbstgemachte Würzpasten oder Gemüsepasten oder Gemüseblitzbrühen.
Ja, genau.
Das ist auch was Wichtiges. Ja. Darf man nicht außer Acht lassen.
Das ist so Basissachen, die in einer guten Küche vorhanden sein sollten. Deswegen habe ich das gleich ganz vorne hingetan. Und da ist natürlich auch meine Grundausbildung als Apothekerin. Ich habe ja studiert wegen der Kräuter. Und ich bin immer auch so die Kräuterfee, Gänsefüßchen oder Hexe, wie immer man das jetzt nennen möchte. Und ich nütze gern Kräuter, weil die einfach für das, dass die Küche nach was schmeckt, dass es geschmackig wird, wie man sagt, ist die Würzen. Salz ist Basis, aber ich habe zum Beispiel immer 3 verschiedene Kräutersalz in meiner Küche.
Die setzen Sie selber an?
Ein Liebstöckelsalz. Also ich habe Liebstöckel, wuchert bis auf 2000 Meter. Wenn man das ansetzt, das kommt immer wieder, dann kann man das pürieren mit Salz als Paste in einen kleinen Mixer, wo man normal Nüsse malt, kann man das reintun, ernten mit Salz zu einer Paste machen, dann im Kühlschrank aufbewahren, dann hat man ein herrliches Gewürzkonzentrat, wo man jede Suppe, jede Soße, wenn man beim Abschmecken das Gefühl hat, es ist noch nicht so ganz, mit einer Prise weil Liebstöckel ist dieses Umami, ja, diese Geschmacksnote, ja, ja, die auch die künstlichen Geschmacksverstärker, die Natriumglutamate, das ist dann die Kunstform, da ist die Naturform drinnen. Und das verstärkt auch die Salzwirkung, es verstärkt alle Aromen. Und das ist das Liebstöckel, Liebstock, ist eine traumhafte Wucherpflanze, die man suppen, trocken als Kräutersalz oder gemixt. Das sind diese Basten, sage ich, statt Macki und, mhm, und Suppenwürfel oder eben kleingehacktes Suppengemüse. Wenn man jetzt eine gute Maschine hat, kann man selber machen. Mit Petersil, Pastinaken, mit Lauch, mit Sellerie, was immer man da möchte. Klein mit Salz mixen und dann eine Gewürzpaste draus machen. Das ist der Ersatz für Suppenwürfel.
Also quasi wie ein Pesto stelle ich mir das vor. So von der Konsistenz,
das
oder?
Das ist wie eine dicke Marmelade.
Wie eine dicke Marmelade.
Ja,
mhm,
ja. Mhm. Viel, es ist viel Salz drin es ist, und es ersetzt vollkommen jeden Suppenwürfel. Also wenn ihr eine klare Suppe machen möchte für irgendwas oder eine Gemüsesuppe würzen will, dann habe ich einen Esslöffel von dieser Paste oder zwei statt am Suppenwürfel. Schmeckt perfekt und man hat auch noch kleine Gemüsestückchen drinnen.
Wie bewahren Sie das auf?
Das ist im Kühlschrank, es ist eine salzige Paste,
ja,
aber ich persönlich bewahre sie im kühlen Keller oder noch besser, ich habe einen zweiten Kühlschrank im Keller, mhm, wo ich habe nicht so eine tolle Maschine, ich kaufe die bei einer Bäuerin und kaufe dann immer gleich 20 so Gläschen und die hebe ich, kann man ja im Kühlschrank aufheben. Mhm. Und wenn man selber macht, würde ich es jetzt frisch eine kleinere Menge machen, wenn man so, mein Mixer ist nicht stark genug, und ich finde, die Bäuerin macht das so super. Und die hat ein tolles Gemüse, ein eigenes, das sie verarbeitet. Und ich kaufe ihr das sehr gern ab. Und mhm, da brauche ich keine Fertigwürzen, nichts. Man kann natürlich das am Bauernmarkt kaufen. Es gibt es in guten Reformhäusern, solche Produkte. Man kann auch Kräutersalz in guten Geschäften kaufen. Man muss es nicht selber machen.
Man kann es auch mal probieren.
Ja, und man kann eigentlich auf diese Fertigsachen wunderbar verzichten. Und es schmeckt besser und es ist wertvoller.
Mhm. Also was ich zum Beispiel finde, wenn wir die Zeit haben, hat man nicht immer, ist schon klar, aber wenn wir die Zeit haben im Winter natürlich mehr als im Sommer, dann machen wir, wenn es geht, einmal in der Woche so einen 10-Liter-Topf Suppe,
mhm,
wirklich Gemüsesuppe,
mhm,
also gar kein Fleisch, sondern wirklich einfach ja, richtig intensive Gemüsebrühe,
mhm,
dann wird das abgeseit, das Gemüse kann man meistens noch, manchmal kann man ein bisschen was noch damit verarbeiten, dass mhm, man sagt, da muss ich jetzt noch machen, zauber ich noch irgendwie eine Pastasauce,
ja, genau,
draus oder ähnliches. So, und die tun wir einfrieren in
ja,
kleinen Portionen.
Aha, gut, das
und es ist immer was da, womit du eben eine schnelle Pastasauce mhm, aufmörtelst. Da sagst du ein bisschen Zwiebel mhm, in Pfanne, ein bisschen Tomaten und davon was rein.
Ja.
Oder du machst Kartoffelsuppe, irgendeine Gemüsesuppe, mhm, davon zur Verstärkung
genau,
ein bisschen was rein. Und das ist so ein Unterschied vom Geschmack her
ja,
zu einer Suppe, die halt auch mit einer guten Bio-körnigen Suppe
ja,
aus dem Naturkostladen ist kein Vergleich.
Ja.
Ist kein Vergleich.
Eine extrahierte Brühe
ja,
ist der Goldstandard.
Ja.
Und viele machen das halt nicht so brav, dass sie dann immer gute Brühe vorrätig
kann
haben.
Kann man nicht immer. Aber,
und dann
also,
gibt es eben diese Möglichkeit, Blitzbrühe
ja,
aus dieser mhm, Gemüsemix-Salz vom Bauernmarkt oder halt woanders
ja,
her.
Ja.
Das ist auch eine gute Möglichkeit für die schnelle Küche, dass man sagt, das hat man vorrätig. Und ich habe auch immer echte Brühe auch noch eingefroren dazu.
Dann schauen wir mal ein bisschen in die süße Ecke bei Ihnen. Was natürlich sofort auffällt, wenn man Ihr Buch durchblättert und hinten dann bei den Desserts oder bei den Backwaren, bei dem Süßen rauskommt, da ist jetzt gar nichts mit Cremes und Mussen und also solche Sachen finden nicht statt. Es ist eigentlich immer gebacken. Und das hängt vermutlich auch einfach mit den Traditionen der Region zusammen, also so ja, so was Verfeinertes hat man eigentlich nicht so richtig auf den Tisch gebracht, vermute ich mal, gell?
Es hängt mit den Zutaten zusammen, die verfügbar ja, waren oder sind. Durch in meiner Küche gibt es jetzt natürlich schon so ganz leichte Desserts mit Joghurt und Beeren beispielsweise
ja, ja,
und Topfencremen, die man als hervorragendes, eiweißreiches, zuckerarmes Dessert ultraschnell machen kann. Hausgemachte Marmelade plus Topfen rühren ist herrlich und leicht. Aber jetzt, wenn wir vom Backen reden, die Traditionsküche nützt Nüsse, sofern mhm, vorhanden. Waren früher in jedem Dorf, hat es Walnüsse gegeben in den Alpen. Die nützt Getreide, die vorkommen, Dinkel oder andere alte Getreidesorten wie Emma, Einkorn, was auch immer, Buchweizen speziell, weil der bis in sehr hohe Höhen ein sehr schnell wachsendes Getreide ist, das ja auch speziell in Südtirol eine ganz starke Tradition hat und mittlerweile von der EU alpenweit gibt es so Projekte, wo der Buchweizenanbau wieder gefördert wird. Der ist gut für den Boden, ist eine Düngepflanze eigentlich und zugleich kann man es nützen als Getreideersatz ohne Gluten, was vielleicht für manche in der Neuzeit auch besonders interessant ist. Und da gibt es eben den Klassiker, die sogenannte Buchweizentorte.
Die kennen, glaube ich, viele.
Schwarzblendene Torte, genau, nennt man sie in Südtirol. Gibt noch viele andere Worte dafür. Aber letztlich ist es ein Kuchen, der es dauert etwas länger, weil wenn er richtig gut ist, muss er einen Tag durchziehen. Hält aber auch lang.
Ja.
Es ist ein Teig, den kann man auch glutenfrei zubereiten, nur mit Buchweizenmehl. Walnüssen, natürlich sind Eier drinnen, sonst haltet der Kuchen nicht, wenn kein Weizen und Ähnliches drin ist. Und das wird dann gebacken und in der Mitte auseinandergeschnitten und dann mit Preiselbeermarmelade gefüllt. Das war natürlich auch, die Beeren wachsen in der subalpinen Zone zuhauf. Und diese Beeren sind ja Superfoods ohne Ende. Also da braucht man nicht irgendwelche Gotchi-Beeren von irgendwoher kaufen oder Cranberries von sowieso, sondern es gibt im Alpenraum wunderbare Preiselbeeren, muss sich nur die Mühe machen, sie zu pflücken. Ich pflücke sehr, sehr gern oder Heidel und da sind halt die Preiselbeeren drinnen. Und man lässt sie dann durchziehen über Nacht, dann kleben auch die zwei Hälften wieder gut zusammen und die haltet dann sehr lang. Und da gehört natürlich, und das ist schon auch Tradition, auch ein Schlagobers dazu, ja, weil die Torte eher, ja, der Buchweizen ist eher trockenes Getreide. Wenn mehr Nüsse man reingibt, wird es saftiger. Das kann man, gibt verschiedenste Rezepte. Und ein bisschen Schlagobers dazu ist schon herrlich. Oder moderne Küche, ich wähle sehr gern dieses 10%ige Sahnejoghurt, sagt man hier. Mhm. Bei uns sagt man Griechenjoghurt so,
ja,
immer.
Sahnejoghurt,
weil das auch diese herrliche Cremigkeit durch, ja, hat und viel weniger Fett ist als Schlagobers. Mhm. Und auch so dieser Klacksjoghurt dazu, zu dieser eher durch die Preiselbeeren hat sie eine gewisse Saftigkeit, aber insgesamt eher eine Trockenheit, die Torte. Braucht es ein bisschen was Cremiges dazu. Mhm. Und ich finde, das darf auch sein, weil diesen Kuchen isst man nicht jeden Tag.
Ja.
Und Kuchen und Dessert ist vielleicht was grundsätzlich besonderen Anlässen, dann ist es auch was Besonderes. Wenn man jetzt jeden Tag irgendeine Süßigkeit isst, dann verliert es seinen Reiz. Und ich sage immer, jedes Selbstgebackene ist schon mal besser wie Standard-Süßwaren aus dem Supermarkt oder von der Tankstelle oder diese ganzen Blätterteigsachen sind wirklich Stoffwechselschrott und viel zu süß und schlechte Fette. Und wenn man Kuchen backt, kann man gar nicht so viel falsch machen zu Hause, wenn man einfach die Zuckermengen ein bisschen im Auge hält. Und man kann eigentlich fast jedes Tortenrezept, das man daheim hat, mit sicher 20% weniger Zucker machen. Ich gebe dann oft gern geriebene Haferflocken rein statt Zucker, damit die Konsistenz vom Teig funktioniert. Also etwas, was nicht so zuckrig ist, mhm, und trotzdem eine gewisse, die Teigkonsistenz auch vom Gesundheitswert, macht besser satt. Also ich arbeite sehr viel mit Zucker reduzieren durch Nüsse mehr dazu. Das ist natürlich gehaltvoll, aber wertvoll.
Wertvoll, kann ohne der Körper Zucker was damit anfangen.
Oder eben mit Hafer, mit geriebenem Hafer, den ich reinschummel in Kekse zum Beispiel. Meine Weihnachtskekse, die Haferkekse sind 80% Hafer und da machen ein paar Kekse richtig gut satt. Mhm. Sie sind nicht sehr süß, aber sind trotzdem, ich mache zu Weihnachten dann mühevoll Kipferl draus. Und die Alltagskekse sind einfach so kleine Taler, wo ich mühevoll eine Rolle forme, weil der Teig ist sehr mürbe und schneide halt die kleinen Taler runter. Und solche Kekse habe ich immer in einem Glas vorrätig für Spontanbesuch oder Naschgelüste, weil ich genau weiß, diese Kekse tun mir sehr gut und auch kommen auch gut an bei Gästen, weil sie eher zartsüß sind nur und einfach auch einen gewissen Sättigungswert haben.
Wir müssten eigentlich noch über das Frühstück sprechen. Ja. Das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen. Was hat man denn gegessen in der alpinen Küche? Mus? Eigentlich oft Mus?
Ja, es war sicher oft Mus. Und Mus war halt einfach unterschiedlich je nach Region. Manche mit Polenta, also mit Maisgrieß zubereitet. Im Oberitalien gibt es ja Regionen, wo alles mit Kastanien als Grundnahrungsmittel zubereitet wurde und auch dann so eine Art Musbrei draus gemacht worden. Gibt es mit verschiedensten Getreiden. Es sind fallweise Eier drinnen. Also richtig, es sind teilweise nahrhafte Gerichte, aber die Leute haben ja auch extrem körperlich gearbeitet. Also man hat nicht das, was wir jetzt haben, so Porridge gab es in der Form nicht, sondern man hat einfach das, was vorrätig war, gegessen. Und die Leute haben, ich gehe mal davon aus, dass sie ganz in der Früh gar nichts gegessen haben, dann waren sie schon mal rund im Stall und Tiere kümmern und dann gab es so irgendwas so ein spätes Vormittags und das war dann wirklich oft auch was Gehaltvolles. Dann waren sie den ganzen Tag im Wald oder am Feld und am Abend hat es wieder was gegeben. Also die Leute haben sicher nicht so regeln oder nicht dreimal am Tag gegessen, wahrscheinlich nur zweimal am Tag, soweit man es weiß. Und da gibt es wie so Traditionsgerichte wie Riebel oder eben diverse Muse, die man jetzt nicht mehr so kocht, außer halt in so Traditionshaushalten. Aber was für unsere Zeit man sich abschauen kann, dass ein warmes Frühstück, speziell im Winter, sei es ein Getreidemus auf Grießbasis oder Haferporridge oder Dinkel, dass das sehr gut tut, wenn man was Warmes im Bauch hat und dazu vielleicht was Proteinreiches wie ein Topfen dazu oder Nüsse rein und nicht zu süß. Das heißt schon eine Spur Obst vielleicht oder Trockenobst oder ein bisschen hausgemachte Marmelade für die Süßtiger, dass man ein bisschen was reingibt, aber nicht so ein, das Schlimmste sind diese fertig crunchy Müsli.
Ah,
das sind frittierte Kekse im Grunde vom Nährwert her. Richtig. Das ist einfach, und wenn die Kinder dann noch einen Fertigkakao draufschütten oder dazu trinken, oder das ist auch wieder Zuckerbombe.
Cornflakes,
muss man sich nicht wundern, wenn sie nach 2 Stunden wieder Hunger haben oder zappelig sind, weil die viele Energie nicht wirklich nützlich ist. Dieses, also zu zuckrig ist ungünstig und man kann natürlich genauso pikant frühstücken, Eierspeise, wenn man will, und ein gutes Brot dazu. Man kann, sollte ein bisschen Gemüse vielleicht dazu essen noch, also ein bisschen Tomaten, Eierspeis um die Jahreszeit oder ein bisschen Zucchini, Radieschen, Paprika, irgendwas dazu tun, dass es nicht nur Ei ist. Und ein gutes Brot ist durchaus auch eine gute Lösung.
Auf jeden
oder
Fall.
Oder Käsebrot, also muss nicht süß sein.
Alpine Vitalküche, das neue Buch von Karin Hofinger. Wo kriegt man denn Ihr Buch? Das ist ja ein österreichischer Verlag, der Tirolia Verlag. Kann ich beim Buchhandel bestellen, beim ganz großen liegt es vielleicht aus in der Kochbuchabteilung.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es momentan sogar in vielen Buchhandlungen in der Auslage ist, weil es ganz neu erschienen ist, 7. Juli. Und es ist auch mittlerweile in Deutschland Buchhandel überall erhältlich. Oder man könnte es auch, wenn man jetzt irgendwo wohnt, wo keine Buchhandlung ist, direkt beim Tirolia Verlag bestellen. Die verschicken das portofrei auch in Deutschland.
Sehen
das finde ich ein tolles Service.
Nicht amerikanische
in Österreich
Online-Händler
sowieso.
Unterstützen, ja, genau. Die ihren Namen wir nicht nennen.
Jetzt. Ja.
Also Ihnen ist ja ganz wichtig, auch nochmal zum Schluss zu sagen, dass es einfach ein bisschen mehr ist als jetzt nur ein Buch mit schönen Rezepten. Sondern dass Sie damit eben auch wirklich was bewirken wollen.
Ja. Ja, die Idee war eben, ich habe in den Rezeptteil 50 Porträts von Lebensmitteln, von traditionellen alpinen regionalen Lebensmitteln eingebaut und auch von neueren zeitgemäßen Formen, Sachen, die einfach wichtig sind in der Ernährung und Lust machen mit vielen, vielen Fotos, die alle mein Mann gemacht hat. Ich bin ihm mega dankbar, weil ohne ihn gäbe es dieses Buch nicht. Also wir haben über 2 Jahre fotografiert, Mittagessen, Nachspeisen, Suppen, alles Mögliche. Wir haben danach alles aufgegessen, manchmal aufgewärmt. Also es ist alles ehrlich, authentisch.
Und die Fotos sind echt. Da ist nichts mit Lack besprüht,
genau,
und sonst wie nachgeschlossen.
Gar nichts. Also ich transportiere eine nachhaltige, gesunde alpine Küche und mir ist wichtig, dass das eben auch die Fotos echt sind und die Gerichte echt. Es ist alles von mir gekocht oder halt bei den Lebensmittelporträts auf einer Alm fotografiert, der Ziegenkäse von der Bäuerin und so weiter. Und dann sind natürlich auch die Bilder ehrlich. Und das war recht aufregend, weil in der Sonne zu fotografieren, die Kräuter werden so schnell schlapp. Das Topping von der Suppe geht unter. Man muss auf alles achten.
Bis fürs nächste Mal.
Und also insofern, es ist eine tolle Arbeit gewesen und ich will motivieren zu gesunder, guter Ernährung
und
in der Region.
Auch möglichst motivieren, das ist Ihnen ja auch wichtig zu sagen, ja gut, ihr wohnt jetzt vielleicht nicht in meiner Region, aber in irgendeiner anderen und auch da gibt es gute Sachen.
Genau.
Schaut euch halt bitte um, schaut es halt mal.
Ja. Das ist mir, das möchte ich motivieren. Ich habe auch meine Erzeuger hinten drin als großes Quellenverzeichnis auch. Slow Food zum Beispiel ist eine super Orientierungshilfe. Oder es gibt andere noch. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut in der eigenen Region, wo gibt's was Gutes? Wenn ich für mich was Gutes kaufe, was Gutes esse, tut meiner Gesundheit gut. Ich fördere auch gute Betriebe, die was Gutes machen, was wiederum denen wirtschaftlich, sozial, Arbeitsplätze bis zur Umwelt, eben speziell im Bergland, wo wir sagen, wir unterstützen die kleinstrukturierte Landwirtschaft. Das ist ein Engelskreis und das ist die kleine Welt, wo wir was verändern können als Konsumenten, alle für unsere Gesundheit und die Gesundheit von Umwelt und Mitwelt.
Wir hoffen, der Appell ist angekommen. Ja. Ich glaube es schon, weil er leidenschaftlich und mit Herzblut vorgetragen worden ist. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns und auch für die schönen Rezepte, die Sie mitgebracht haben. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja wieder eins. Auch wenn Sie jetzt sagen, jetzt habe ich all mein Wissen erstmal wieder wo reingepackt. Man weiß, man soll nie sagen. Das wissen Sie, gell? Vielen Dank, Frau Hofinger. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.